Moin und willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Podcast von Matthias und Max. Zwei verwiegenen Hamburger Jungs auf Kurs Richtung finanzieller Freiheit.
So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder einmal Sonntag und wieder einmal Zeit für noch 5 Jahre bis Tschüss. Und an meiner Seite, wie immer, begrüße ich den fantastischen, den großartigen, den unbestechlichen Matthias.
Mann, bei sowas fehlen mir immer die Worte, Max. Ich begrüße dich auch, lieber Max. Einen wundervollen Sonntagmorgen wünsche ich dir.
Wir haben die 9. Folge unseres Podcasts und das bedeutet, es sind nur noch 252 Wochen bis Tschüss, beziehungsweise 1769 Tage.
Ja, und diese Zeit langt aus, um eine durchschnittliche Nordmann-Tanne zur Weihnachtsbaumgröße reifen zu lassen.
Ich habe mich immer gefragt, wie lange das eigentlich dauert.
Ja, so rund, eigentlich sogar ein bisschen länger, je nach Größe. Sagen wir mal, so ein durchschnittlicher Weihnachtsbaum ist 1,50 hoch. Dann sind es so ungefähr 5 Jahre. Wenn er 2 Meter groß wird, dann gehen wir schon so Richtung 8 Jahre, 7, 8 Jahre bis 10 Jahre. Im Übrigen, wenn man sich so vorstellt, auf Weihnachtsmärkten gibt es immer diese riesigen Bäume, ne, so auf dem Frankfurter Römer oder so, so eine Fichte, die ist 80 Jahre alt. Den armen Baum, das arme Bäumchen, wie auch immer, hat man einfach abgesäbelt, um uns 4 Wochen Freude zu spenden. Weiß nicht, ob ich das gut finde in Zukunft.
Ich habe früher mal in Österreich gewohnt und wir hatten bei uns im Garten eine gewaltige Eiche. Die war, ich weiß nicht, 30 Meter hoch, 40 Meter hoch, keine Ahnung. Und deren Stamm war so dicke, dass 4 erwachsene Männer nötig waren, um einmal drumherum zu kommen. Mhm. Und als ich neulich wieder in Österreich war, da haben sie auch gefällt.
Ja, und diese Nordmann-Tannen, die wir so lieben als Weihnachtsbäume, werden bis zu 500 Jahre alt.
Krass.
Wir züchten also Baby-Nordmann-Tannen und töten die.
Stell dir vor, du würdest 500 Jahre alt werden.
Unmöglich.
Man wäre so reich.
Ja, aber was soll ich damit? Ich kann auch mit 50 kaum noch Fahrrad fahren und geradeaus laufen.
Ja gut, dann müsste natürlich den Alterungsprozess auch dementsprechend verlangsamen.
Wie ich wohl mit 450 Jahren auf dem Fußballplatz aussehe.
Sieht aus wie Yoda.
Spielen, du musst. Laufen, ich soll.
Wir haben heute das Thema Börsenweisheiten. Nachdem wir letztes Mal ja mit dem Thema, die letzten beiden Male mit dem Thema Börse eingestiegen sind, mit der Wunderwelt der Börse Part 1 und 2, die ihr selbstverständlich geschaut habt und selbstverständlich eure Hausaufgaben gemacht habt.
Und gehört habt.
Und bevor wir zum Rückblick kommen, ist noch eine kleine wichtige Sache. Und zwar heute ist, zumindest an dem Tag, dieser Podcast erscheint, ist der 26. September. Das bedeutet, es ist Wahltag. Und wir haben ja für uns entschieden, dass wir einen unpolitischen Podcast machen. Das heißt, wir werden nicht über Parteien sprechen, aber wir haben nur einen ganz wichtigen Aufruf für euch, nämlich:
Geht wählen. Ja. Niemals die Stimme verschenken.
Niemals die Stimme verschenken.
Was immer es wird, alles ist besser, als nicht zu wählen.
Mhm. Darum, geht wählen.
So, das war's.
Kommen wir zum Rückblick. Diesmal fange ich mal an. War gar nicht so viel, weil ich habe die ganze Woche gearbeitet.
Da kann ich mich einreihen.
Und ich muss gleich zu meiner Schande gestehen, ich habe mein Leseziel diese Woche nicht erreicht.
Ist es wahr?
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Also ich war nicht viel besser als du. Ich habe quasi nichts geschafft. Ich habe ja einen neuen Job angefangen, hatte ich ja angedroht.
Ja.
Der hat mich so in Anspruch genommen diese Woche und es wird wohl noch eine Woche so bleiben, dass ich einfach zu nichts gekommen bin. Gibt es, finde ich auch nicht gut, aber nützt alles nichts.
Ja. Wichtig ist, dass wir und auch, dass ihr, falls ihr mal solche Wochen habt, wo ihr einfach nichts, zumindest nicht nicht für eure Ziele zumindest nichts erreicht, dass ihr euch nicht demotivieren lasst davon. Das ist wichtig.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich bin schon ein bisschen frustriert. Ich wollte eigentlich ein paar Instagram-Stories machen. Ich wollte ein bisschen hier, ich wollte ein bisschen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe meine Börsenkurse weiter verfolgt, aber nur verfolgt. Ich muss, nur damit ich weiß, was abgeht am Markt. Aber mehr habe ich nicht gemacht.
Gibt's. Eine kleine, fast gute Nachricht. Wir haben auf TikTok, auf unserem Kanal dort, 7-stellig, haben wir fast 250 Follower mittlerweile.
Ja, sehr gut. Habe ich auch gesehen. Das eine Video wurde irgendwie schon 11.500 Mal angeguckt, glaube ich.
Ja, über Bücher schreiben. Mhm. Das scheint euch zu gefallen. Ja. Zumindest denjenigen von euch, die uns auf TikTok folgen, scheint das sehr zu gefallen. Das fand ich ganz schön. Mhm. Sonst noch was du diese Woche geschafft hast? Nee, ne?
Bei mir auch nicht. Wirklich nicht. Also diese Woche war zum Schämen unproduktiv.
Also unproduktiv, muss ich sagen, war meine nicht, aber zumindest für das Ziel
ne, war es unproduktiv. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nur meine Börsenkurse verfolgt, respektive die Börse an sich verfolgt, um zu wissen, was so abgeht. Aber mehr habe ich auch nicht auf die Reihe gekriegt.
Andererseits kann man natürlich auch sagen, ich habe zum Beispiel viele Neukunden gehabt letzte Woche. Das ist natürlich, aber dadurch verdiene ich Geld, das ist natürlich wieder gut fürs Ziel. Weil das Geld kann man dann natürlich benutzen.
Ja, das stimmt. Also ich freue mich einfach auf die nächste Gehaltsrunde, weil die kommt jetzt bald. Wir haben ja schon Ende des Monats. Das heißt, ich habe bald wieder ein bisschen Kapital über zum Identifizieren, hätte ich mal gesagt, zum Investieren.
Kapital. Yes. Gut, ja, dann quick and dirty. Dann kommen wir doch mal zum heutigen Thema Börsenweisheiten.
Sie.
Was sind denn Börsenweisheiten?
Ach, Börsenweisheiten sind so geflogene Sätze oder Halbsätze, die bestimmte Vorgehen an der Börse beschreiben, die sich offensichtlich wiederholen oder bewahrheitet haben. Da gibt es ganz, ganz viele von, aber es ist ganz viele, so viel sind es auch nicht, vielleicht mal bummelig, weiß nicht, 15, 10, 15, 20, je nachdem, wie viel man sich da zusammensuchen will. Aber da ist viel Wahres dran an diesen Weisheiten.
Wir haben mal als Vorbereitung für die heutige Sendung einmal so in unserem persönlichen Erinnerungsrepertoire gekramt, was für Weisheiten wir so kennen, und wir haben gegoogelt und wir haben daraus mal so die 10, ich würde mal sagen, so Top Börsenweisheiten rausidentifiziert, wo wir sagen, die treffen schon zu.
Ja, ja, ja.
Und wenn ihr diese Weisheiten kennt und beachtet, dann seid ihr schon mal besser.
Ja, definitiv.
Ja, und ich schlage vor, wir machen das einfach so. Du bist ja unser Börsenmeister, dass ich als dein Lakai einfach mal die Weisheiten, die wir aufgeschrieben haben, einfach mal so durchgehe und dann redest du dazu und ich ergänze gegebenenfalls, falls mir noch was einfällt.
Okay.
Machen wir so? Machen wir so. Okay, der erste. Sell in May and go away, but remember to come back in September.
Ja, ein Klassiker, sell in May and go away, heißt eigentlich so viel, dass die Börse eigentlich das ganze Jahr gut funktioniert, nur in der Sommerpause eher nicht. Die Leute gehen in die Ferien, die sind müde, die haben keinen Bock mehr zu arbeiten und auch keinen Bock mehr, sich mit den Börsenkursen zu identifizieren. Das heißt, die Börse wird über den Sommer eher flach und ereignislos, in der Regel, wohlgemerkt in der Regel, sodass es eigentlich im Zweifelsfall eher zu fallenden Kursen kommt, statt zu steigenden, weil die Leute auch noch sagen, hey, wenn ich in Urlaub fahre, muss ich vielleicht nochmal irgendwas verkaufen, ne, bisschen Taschengeld für den Urlaub, sodass Mai eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, entweder seine Stop-Losses anzupassen oder ein bisschen was zu verkaufen, aber in jedem Fall ist das große Trading ab Mai nicht mehr ganz so gegeben, weil die Börsen nicht mehr so volatil werden. Das ändert sich dann mit Ende der Sommerzeit und Urlaubszeit, nämlich im September über den Daumen, wo die Börsen eigentlich dann wieder anziehen und recht gute Monate vor sich haben.
Wir haben ja September.
Sie.
Das bedeutet also, jetzt wäre gut zu kaufen.
Naja, es ist eine Börsenweisheit, die vielleicht über die letzten 100 Jahre Börse funktioniert. Das heißt nicht, dass sie in diesem Jahr funktioniert oder dass sie im letzten Jahr funktioniert hat. Sie funktioniert im Gro, also über alle Börsenjahre, nicht jedes Jahr. Also eine Garantie gibt's halt an der Börse nicht.
Man könnte also quasi sagen, sowas wie Sommerloch haben wir in der Politik und in der Medienlandschaft. Ja. Das gibt's also auch an der Börse.
Ja.
Spannend. Dementsprechend wäre dann quasi ja von September bis Mai wäre so eine Hold-Phase dann. Und dazwischen eine, also wo man einfach...
Eine Hold-Phase?
Ja, also wenn
von September bis Mai ist eine Phase, wo du kaufst oder auch verkaufst, wo du irgendwo theoretisch, also wenn jetzt kommt ja auf deine Strategie drauf an, hast du eine Langfriststrategie über mehrere Jahre, dann verkaufst du auch nicht im Mai, aber wenn du einen kürzeren Zeithorizont hast, der über ein Jahr oder weniger als ein Jahr läuft, dann solltest du dich mit den Monaten Mai, Juni, Juli, August ein bisschen auseinandersetzen, um mal zu gucken, was geht in den Monaten und was nicht. Also du bist halt gut beraten, zumindest mal, bevor du in die Sommerpause dich verabschiedest, mal auf dein Depot zu gucken und zu sagen, bleibt alles so, passe ich ein bisschen an, verkaufe vielleicht doch noch, schau mal. Also es ist so eine Daumenregel halt.
Die zweite Börsenweisheit, die ich hier auf meiner klugen Liste stehen habe, da fällt mir ein, wir haben unsere YouTube-Zuschauer noch gar nicht gegrüßt heute. Hallo an alle, die uns heute auch zuschauen.
Ich bin kaum zu sehen. Dabei habe ich das eingestellt. Hallo.
So, jetzt sieht man Matthias auch.
Ja.
Das zweite, die zweite Weisheit, die wir haben, ist, As goes January, so goes the year. Ich übersetze mal kurz für alle, die das Englisch nicht mächtig sind. So wie der Januar ist, so wird das Jahr.
Ja, es gibt gewisse Analogien zum Verlauf des Januars. Wenn der gut oder schlecht läuft, das anders an der Börse natürlich, wenn ein Monat für die Kurse gut oder schlecht läuft, dass das ein Indikator ist fürs ganze Jahr, ob das Jahr eher ein gutes wird oder eher ein schlechtes wird. Auch da hat sich die letzten 100 Jahre eine gewisse Regelmäßigkeit herausgestellt. Nochmal, das muss nicht immer so sein, aber ein guter Januar gibt eben, wie das so ist, wenn man etwas Neues startet, ein neues Jahr, ein neues Börsenjahr, da ist man auch motiviert. Alle Trader freuen sich, wenn die Kurse laufen und sind dann auch motiviert, dieses Gefühl, diese steigenden Kurse, diese Euphorie in die nächsten Monate zu tragen, was natürlich dem Jahr per se auch hilft. Also wenn du frisches neues Jahr startest und erstmal Kohle verloren hast, dann verlieren viele Anleger auch die Lust und machen erstmal gar nichts und das tut der Börse bekanntlich dann auch nicht so gut. Von daher, wenn der Januar gut läuft, gibt es Parallelen dazu, dass und eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr auch ganz gut an der Börse laufen wird.
Das wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, zwei Börsenbegriffe nochmal zu erläutern, die da, glaube ich, ganz gut ins Bild passen. Und zwar einmal Window Dressing und einmal die Jahresend Rally.
Ja, die beiden gehen so ein bisschen Hand in Hand. Jahresendrallye meint eigentlich die letzten 2, maximal 3 Monate, bevor das Jahr sich dem Ende neigt, sprich der 31.12. kommt. Warum spricht man von einer Jahresendrallye? Weil ganz viele institutionelle Anleger, beispielsweise Fonds, über
Banken, Versicherungen und so weiter.
Ja, also Fonds gibt's ja in diverser Art und Weise von diversen Instituten. Jedenfalls die performen meist auf Jahresbasis und haben gewisse Stichtage, wie zum Beispiel den 31.12., wo sie ihre Portfolios umschichten. Die machen also, ich sag mal, übertrieben ganzes Jahr gar nichts. Und dann gucken sich ihr Portfolio an und dann machen sie die neuen Verkaufsprospekte für ihre Kunden, um noch mehr Investoren für ihre Fonds zu finden. Und dann stellen sie fest, scheiße, die Aktie XY ist nicht so gut gelaufen, die Aktie ABC aber doch richtig gut, aber die habe ich gar nicht. Also was passiert in den letzten Monaten? Die Aktie XY wird verkauft und die Aktie ABC wird verkauft, damit man ins Hochglanzprospekt für das kommende Jahr reinschreiben kann. Hey, natürlich habe ich die Aktie ABC, die letztes Jahr ein Renner war. Und so werden Kurse nochmal aufgrund der Performance des letzten Jahres gepusht, nach oben wie nach unten. Und wenn man weiß, welche Aktien gut gelaufen sind über das Jahr und welche schlecht gelaufen sind, kann man eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass Aktien, die richtig, richtig gut gelaufen sind, auch noch ein Stück weit laufen werden, weil Fonds und institutionelle Anleger und auch Privatanleger, die noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind, das bis zum Jahresende tun werden, damit sie sich gut aufgestellt fürs neue Jahr präsentieren können. Und das Window Dressing ist etwas ähnliches, es ist nur ein kürzerer Zeitraum, nämlich die letzten Tage vor dem Jahreswechsel, da sind sozusagen die Last-Minute-Changes in den Portfolios, werden dort nochmal durchgeführt. Also alle, die es bis dahin verpasst haben, die machen dann nochmal ihre Portfolios schön, damit sie zum 1.1. neues Jahr, neuer Beginn, lass es einen guten Januar werden, dann wird es ein gutes Jahr, dass sie da gut aufgestellt sind.
Ich freue mich schon auf dieses Jahr.
Wir mal gucken, was kommt. Ich glaube, dieses Jahr eine Jahresendrallye, weil die letzten 2 Jahre waren das so, ja, naja. So, gut, wir hatten Corona, das zählt auch nicht, das war ein besonderer Jahr.
Na gut. Dritte Börsenweisheit ist, nicht ins fallende Messer greifen.
Ja, das beschreibt den verzweifelten Versuch von Anlegern, wenn Kurse nach unten geprügelt werden. Beispielsweise erinnert sich der ein oder andere jetzt zum Beispiel jüngstens an die Wirecard-Aktie, die durch den Skandal.
Oder die Fox dann erst hier Evergrande
in genau. China. Ja, diese Aktien sind durch äußere Einflüsse, wie auch immer, so dermaßen im Wert gefallen, im Kurs gefallen. Und Anleger neigen dazu, wenn sie diese Aktien besaßen, zu sagen, oh, jetzt werden sie ja billig, die sind ja 20% gefallen oder 10 oder 30, da kaufe ich nochmal nach, das ist ja günstig, ich kriege ja jetzt irgendwie die Aktie, die ich schon seit 5 Jahren halte, jetzt mit einem ordentlichen Abschlag. Ja, an sich schon, aber man muss, das fallende Messer beschreibt halt nicht einfach nur einen Trend, sondern einen unkontrollierbaren Zustand, denn ein Messer, was fällt, wird nicht geführt, ja, sondern es fällt unkontrolliert nach unten und man weiß nicht, wo das Ende ist, im Zweifelsfall bei 0, wenn das Messer nämlich auf den Boden ausschlägt. Und in ein fallendes Messer zu greifen, ist keine gute Idee, denn du musst es am Schaft erwischen. Denn wenn du es an der Klinge erwischt, dann tust du dir sehr, sehr böse weh. Und so ist das auch mit den Börsenkursen. Und wenn du zum falschen Zeitpunkt in diesen fallenden Kurs einsteigst, verlierst du halt richtig, richtig viel Geld, weil diese Aktie rauscht weiter runter ohne Netz und ohne Boden. Und solange man nicht weiß, wo der Boden ist, soll man in dieses Messer und in diese fallenden Kursen nicht investieren.
Das passt sehr gut zur nächsten Börsenweisheit. Und vielleicht können wir da den Unterschied noch einmal herausstellen. Und zwar ist die nächste Börsenweisheit buy the dip.
Ja, buy the dip bezieht sich auch auf einen Einstieg in eine Aktie, wenn die Aktie ein bisschen zurückgekommen ist, nämlich in ein Loch gefallen ist, also wenn es eine kurzfristige Schwankung nach unten gab. Aber buy the dip bedeutet, wenn die Aktie innerhalb eines Trends, und zwar eines Aufwärtstrends, ein bisschen nachgibt. Eine Aktie wird halt nicht von Tag zu Tag höhere Kurse machen. So wird das, funktioniert das nicht. Ihr alle kennt diese Zickzackmuster. Eine Aktie bewegt sich zwar nach oben über eine Zeitspanne, aber hat immer wieder auch so kleine Zacken und Kanten im Chart nach unten. Das sind kleinste Dips, wenn man so will, wie so ein Sägezahnblatt. Und wenn so ein Dip ein bisschen größer und außerhalb der Reihe ist, sollte man mal gucken, warum ist diese Aktie jetzt überdurchschnittlich innerhalb dieses Aufwärtstrendes, der durchaus intakt sein muss, gefallen. Ist das einfach nur, weil die ersten gesagt haben, auf halber Strecke, okay, jetzt habe ich 5% Gewinn gemacht, das langt mir, da verkaufe ich ein bisschen was, und die andere Hälfte sagt, nur 5% langt nicht, ich will 10% haben, deswegen nutze ich die Gelegenheit, und alle, die wir 5% verkauft haben, da steige ich nochmal ein und nehme nochmal die restlichen 5% mit. Und das meint buy the dip. Wir sind also in einem intakten Aufwärtstrend, und wenn die Aktie dort etwas mehr als durchschnittlich nachgibt, innerhalb eines intakten Trends, dann lohnt sich das Nachkaufen, wenn es in die persönliche Anlagestrategie passt.
Und auch hier haben wir wieder eine hervorragende Überleitung in die nächste Börsenweisheit, als ob sich da jemand so Gedanken gemacht hätte. The trend is your friend.
Ah, ja, das ist der Klassiker. Ich glaube, diese Börsenweisheit hört man wohl am meisten auf allen Sendern und allen, die irgendwas von Börse erzählen. The trend is your friend bedeutet einfach, wenn du auf einen Trend aufsteigst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dieser Trend auch intakt bleibt. Warum ist das so? Ein Trend kehrt sich nicht einfach um. Will sagen, stellt euch vor, ihr habt eine große Lok, einen großen Zug, so ein ICE. Wenn der im Bahnhof erstmal losfährt, dann kann er nach 10 Metern stehen bleiben. Das geht von hier auf jetzt. Da haben wir noch keinen Trend. Wenn ich da irgendwas auf die Schienen lege, noch am Hauptbahnhof, dann hält der Zug sofort an. Ich habe noch keinen Trend. Habe ich aber ein ICE, der mit 200 über die Schienen gurkt, und ich lege da irgendwie, weiß ich auch nicht, einen Sack Kohlen irgendwie auf die Gleise, dann brettert er einfach drüber. Das tut dem Trend mal gar nichts. Die Aktie und die Bahn wird dadurch nicht gestoppt. Ein Trend ist intakt, je mehr Leute aufspringen. Und es gibt vielleicht sogar noch einen Spruch, der mir gerade einfällt. Das nennt sich, die Osse nährt die Osse. Hast du das schon mal gehört?
Habe ich nie gehört. Ich weiß nicht, was
die Osse ist. Wir reden bei steigenden Kursen oder bei einer positiven Börsenwelt von Osse und einer negativen, einer fallenden Kurse von einer Base. Nicht Base, sondern Base. Ich kann nicht so Französisch. Also das sind zwei Begriffe für gute Börsenzeiten und schlechte Börsenzeiten. Und die Osse nährt die Osse bedeutet, solange Leute auf diesen Trend aussteigen, solange der Zug beschleunigt, bremst er halt nicht ab. Der Trend beschleunigt sich weiter, er geht voran, er wird sich weiter fortsetzen. Und solche Trends muss ich identifizieren, denn wenn ich rechtzeitig auf diesen fahrenden Zug aufspringe, kann ich den vollen Schwung mitnehmen und auf diese 200 km/h kommen, auf dieser Welle, auf diesen Zug reiten, so weit wie er mich eben trägt, bis zum nächsten Bahnhof.
Dieses Zugbeispiel, das finde ich deshalb so geil, weil es auch andersrum anwendbar ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal einen fallenden Trend vorstellt,
ja,
das bedeutet, der Zug, wenn der kann ja nicht von jetzt auf sofort bremsen. Das geht, der kann nicht sofort stehen bleiben, genau, sondern der muss erstmal langsamer werden.
So ein Schiff ist vielleicht auch ein Beispiel, das braucht Kilometer, bis es anhält.
Genau. Und genauso ist es bei wirklich starken Trends ebenfalls. Die hören nicht von heute auf morgen auf. Die Kunst ist es jetzt, herauszufinden, wo ist die sogenannte Trendumkehr?
Ja, und wann beginnt der Trend? Man will ja möglichst früh in diesen Trend einsteigen und möglichst spät aussteigen. Am besten am ersten Tag einsteigen, am letzten Tag aussteigen. Was aber nur Börsentheorie ist, das schafft kein Mensch.
Nee.
Aber die Kunst ist, den Trend zu identifizieren. Man muss ihn gar nicht voll reiten, besser wär's, aber man muss gar nicht. Hauptsache, man nimmt ein Stück dieses Trendes mit. Oder dieses Trends, Trends. um auf der richtigen Seite zu liegen. Das heißt, Trendfolgestrategien sind extrem beliebt und das ist auch etwas, was wir in Zukunft hier beispielhaft behandeln werden. Eine Trendfolgestrategie werden wir mit euch mal aufbauen, Schritt für Schritt. Wie kommen wir dahin? Welche Kriterien sind dafür gültig? Weil das sind die einfachsten Strategien, die man sich selber entwickeln kann und denen man folgen kann.
Die nächste Börsenweisheit auf meiner schlauen Liste ist Buy on the Rumor, Sell on the Fact.
Ja, die Börse handelt keine Fakten. Die Börse handelt Gerüchte. Im Englischen sagt man, die Börse handelt what if, nicht what is. Und Gerüchte sind insofern cool, weil sie natürlich die Fantasie in einem Investment wecken oder über eine Aktie, über eine Nachricht. Wenn, also, keine Ahnung, wenn Apple mit irgendeiner neuen geilen Idee rauskommt, irgendeinem Feature, irgendeinem neuen Gerät, irgendeiner, weiß ich auch nicht, einer Funktion, und die ganze Welt, Apple macht das geschickt, die streuen dann schon so Nachrichten ein und jeder denkt, oh, da kommt vielleicht mit iOS 16 irgendwie noch dieses und jenes, es gibt das iPhone, schieß mich tot oder irgendwie was ganz Neues. Dann lässt das die Leute an der Börse die Aktie kaufen, weil sie denken, geil, das ist richtig cool, damit machen die richtig Geld, das wird weggehen wie warme Semmeln. Da kaufe ich doch jetzt schon mal ein, bevor alle kaufen. Gut, es werden dann alle kaufen, so entwickeln sich halt Trends, aber in dem Augenblick, wo dann Apple sagt, so, jetzt ist es alles raus und wir haben so und so viel Geld gemacht, dann ist der Zug sozusagen schon abgefahren, schon voll am Laufen, dann sind die Fakten geschaffen, aber bis dahin ist die Dynamik, die sich innerhalb dieses Instrumentes entwickelt hat, haben wir dann voll ausgenutzt und bei den Fakten sagen wir, okay, jetzt hat's auch die letzte Hausfrau begriffen und die letzte Oma hat ihr Geld da reingesteckt, jetzt gehen wir wieder raus, weil jetzt gibt's nicht mehr so viele Leute, die das noch nicht wissen. Das heißt, der Trend wird sich einem Ende nähern, weil wenn es schon jeder weiß und schon jeder auf diesem Zug aufgesprungen ist, wer soll denn da noch irgendwie aufspringen und weiter Geld in diesen Trend, in diese Aktie stecken? Das Potenzial ist quasi ausgeschöpft. Das heißt, Gerüchte an der Börse helfen sehr, um Kurse zu beeinflussen. Sie müssen nur stark genug sein und sie müssen von einer breiten Masse getragen werden. Und natürlich müssen die auch so agieren im Sinne von Aktienkäufen, dass sich daraus Trends entwickeln.
Passt da auf das, was du gerade beschrieben hast, das Wort Hausmädchen, Hause? Heißt das so? Sagt man das so? Dienstmädchen, Hause?
Ja, so? Ja, das gibt was.
Ich weiß, was ich meine.
Ja, Hausfrauenhosse.
Hausfrauenhosse?
Ja, das ist das letzte Strohfeuer, wenn du so willst. Also wenn die Bild-Zeitung sozusagen berichtet hat, so, heute ist das und das passiert, alle kaufen, dann hat's auch wirklich die letzte Oma begriffen, der letzte Haushund, der letzte weiß ich auch nicht was, der sich nicht mit Börse interessiert, weiß es jetzt, aber alle anderen wussten es schon vorher. Und damit hat sich der Trend quasi erschöpft, er neigt sich am Ende. Es ist das letzte Aufflackern eines Kurses, bevor er sich, sage ich mal, normalisiert oder der Trend zumindest in eine flache Linie übergeht. Weil wer soll jetzt noch kaufen? Das haben doch schon alle. Jetzt weiß es wirklich jeder. Es fehlt keiner mehr, der noch kaufen
könnte. Muss ich immer denken, wenn ich diese Trend Republic-Werbung sehe, wo die Kiosk-Dame sagt, ja, soll ich Trend Republic benutzen? Ja, das finde ich immer sehr spannend. Mir ist gerade noch was eingefallen. Kennst du Volker Pispers?
Ja.
Ich hatte ja früher ich habe eine sehr linke Vergangenheit.
Comedian.
Und da eher, ne? Hat er mal früher sich so ausgelassen über seiner Meinung nach unnötige Berufe und da gehörten Börsenanalysten dazu und da hat er sich, ich erinnere mich daran, das war 2007, glaube ich, hat er sich so lustig gemacht über den Satz, in diesem Börsenkurs steckt viel Fantasie, hat er gesagt. Und damals habe ich sehr darüber gelacht, weil ich dachte, was ist das für eine dumme Aussage? Was heißt denn das? Und mittlerweile weiß man ja jetzt, unter anderem auch durch das, was du gerade gesagt hast, dass das durchaus eine sehr interessante Information ist,
ja,
dass in diesem Kurs viel Fantasie steckt.
Mhm.
Weil, wenn man nämlich weiß, was das bedeutet.
Mhm.
Dabei fand ich ganz spannend, wie sich so die Zeiten ändern dazu. Die nächste Börsenweisheit. Stocks take the stairs up and the elevator down.
Ja, es ist sehr häufig der Fall, dass die Kurse nach oben wesentlich langsamer, wesentlich bedächtlicher nach oben kriechen, als dass sie nach unten fallen. In der Regel sagt man, ein Kurs fällt dreimal so schnell, wie er nach oben steigt. Und das ist auch, da kommen wir wieder zur Analogie des fallenden Messers und ähnlichen Geschichten. Nach oben dauert es halt länger, als dass es nach unten geht. Was den Nachteil hat, wenn es einmal nach unten gegangen ist, ist die Zeit, bis ich wieder das alte Hoch erreiche, geschweige denn ein neues, entsprechend sehr, sehr lang. Das muss man in seiner Strategie berücksichtigen, gerade auch wenn es darum geht, seine eigenen Kurse und Gewinne abzusichern, weil eben die Börse dazu neigt, aufgrund unserer Mentalität der Menschen, wir sind halt sehr schnell panisch und weniger mutig. Also wir sind eher geneigt zu sagen, okay, weg mit der Aktie, schnell raus, damit ich will damit nichts mehr zu tun haben, als zu sagen, ja, da kaufe ich jetzt sofort alles, was ich habe, tue ich da rein und push den Kurs. Da sind wir eher vorsichtig und bedächtig, deswegen geht's nach oben, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Aber wenn wir sagen, oh scheiße, hier passiert irgendwas, nur raus damit, zack, drücken wir auf den Knopf, ohne nachzudenken, Kohle ist gesaved. Aber der Kurs geht dadurch deutlich schneller nach unten, wenn das alle tun. Und ja, das soll das Ganze beschreiben. Für unsere Strategie ist daher wichtig, Kurse nach unten so abzusichern, dass wir nicht oder dass wir schnell genug reagieren können mit unseren Limits, die wir setzen, um eben nicht diese vollen Etagen über den Fahrstuhl mitzunehmen, sondern möglichst nur eine oder zwei, weil die Stufen, die wir bis dahin gebraucht haben, haben halt ganz schön Zeit gekostet.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie stark doch die Auswirkungen der menschlichen Psychologie auf die Börse
unbedingt
ist. Das merkt man ja auch nicht nur in der Börse, das merkt man ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Social-Media-Bereich. Negative Dinge, das wurde tatsächlich wissenschaftlich auch gemessen, verbreiten sich, ich glaube, 17-fach schneller als positive Dinge.
Das ist letztendlich eine Parallele auch zur Börse. Positive Dinge, ja, kommen gut an, werden auch genommen, aber negative Dinge, da macht sich der Kurs wesentlich schneller bemerkbar.
Krass. Die nächste Börsenweisheit, die wir haben: An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben.
Ja, das beschreibt auch tatsächlich wieder Börsenpsychologie und Gefühle. Emotionen haben an der Börse nichts verloren. Kann man gar nicht oft genug sagen.
Ganz wichtig.
Und diese Börsenweisheit zielt so ein bisschen auf das Thema Gier ab. Wir stellen uns vor, wir haben irgendein Investment getätigt und es ist 10% im Plus.
Und wir wollten 10%.
Genau. Wir wollten 10%. Aber was machen 95% aller anderen? Die dachten, 10%, da gehen noch 15. Also warten Sie. Und was kommt? Es kommen die 15, weil ich habe ja klug investiert in einen Trend. Jetzt kommen die 15% und ich dachte, yes, ich bin der Geilste. Ich habe das vorhergesagt, ich habe richtig gemacht, ich habe die 5% noch mitgenommen. Alter, 20% geht auch noch, Digga. Und ich bleib weiter drinne. Und jetzt kommen auch noch die 20%. Und ich stehe wieder vorm Spiegel und rufe alle meine Freunde an und sage, siehste, Alter, habe ich dir doch gesagt, ne? Ich wusste es doch, vertrau mir. Da geht noch was. Und was passiert dann? Da kommt der Fahrstuhl. Genau. Und der Kurs fällt aufgrund irgendeiner Nachricht. Und aus meinen vermeintlichen 20% Buchgewinnen sind jetzt nur noch 3, 4, wenn nicht sogar 0 oder Minus geworden. Das passiert sehr, sehr oft. Und dann verkaufe ich auch nicht mal, denn die meisten setzen kein Stop-Loss-Limit, sondern sitzen dann da und denken, naja,
was einmal passiert ist. Das fallende Messer.
Genau. Was einmal passiert ist, das klappt noch zweimal. Und jetzt ist auch eh egal. Jetzt habe ich ja Geld verloren. Jetzt kann ich es auch aussitzen. Was soll's? Also, vom Gewinne mitnehmen ist noch keiner arm geworden, beschreibt einfach eine Strategie, die jeder beherzigen sollte. Setz dir Ziele an der Börse, also im Sinne von Gewinnschwellen, wenn du die erreicht hast, verkaufe. Trauer nicht hinterher, wenn danach der Kurs nochmal irgendwie um x% gestiegen ist. In den meisten Fällen, wenn du das nicht tust, sondern das aussitzt und deiner Gier freien Lauf lässt, wirst du dein Geld verlieren, auf kurz oder lang. Das ist so. Vertraut mir.
Das ist so.
Das ist so.
Nächster Tipp sagen, aber es ist ja kein Tipp, es ist eine Weisheit. Nächste Börsenweisheit. Hin und her macht Tasche leer.
Ja, das beschreibt einfach die Tatsache, dass wenn sich die Börsen in den Auf- und Abwärtsbewegungen nicht schnell genug bewegen, also wenig Volatilität da ist und selbst wenn viel Volatilität da ist, verdienen eigentlich die Banken. Ja, wenn ich nicht genug Kursaufschwünge mitnehme, Kursgewinne mitnehme und immer nur reingehe, 2% rausgehe, wieder reingehe, 2% rausgehe, fressen mich die Bankgebühren auf. Das heißt, ich muss sehr, 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 sehr viele Trades machen, um Gewinne zu erzielen, weil mich die Gebühren auffressen. Von daher, Trends identifizieren ist eine gute Sache, diesen Trend ausleben und und halten, noch eine viel geilere, und dann bin ich auch auf der sicheren Seite. Also immer schön auf Trend setzen und nicht einfach irgendwie schon mal gar nicht ohne Strategie sagen, oh, mein Kumpel hat mir gerade gesagt, Coca-Cola ist geil, aber kaum habe ich Coca-Cola gekauft, kam der andere um die Ecke, sagt, nee, kauf mal lieber McDonald's und so, und schon gehe ich da wieder raus und schwitze hin und her, und ne, wenn ich keine Strategie habe und keine Vorstellung, wie ich halten soll, wie ich investieren soll, ist es essentiell, dass ich auf Trends setze und mich nicht leiten lasse zwischen Schnellentscheidungen und so weiter, weil das da fressen mich nur die Bankgebühren auf, und jetzt muss ich den Akku da mal. Also,
ne? Wie jedes Mal, nach 30 Minuten muss die Kamera einmal an- und wieder ausgemacht werden.
Läuft.
Ausgezeichnet. das ist tatsächlich, diese Börsenweisheit, die gilt übrigens auch im Fonds und sogar auch im ETF-Bereich. Das merke ich immer wieder an meinen Kunden. Die sind ja, oder da empfehle ich ja mal ganz, ganz stark in diesen Bereich zu investieren. Und da habe ich halt manchmal auch so Kandidaten und Kandidatinnen dabei, die gerne auch mehrfach im Monat mich anrufen, um zu sagen, ob man nicht dahin wechseln sollte oder dahin oder wieder zurückwechseln sollte und so weiter und so fort. Und da erkläre ich auch immer genau diese Problematik, weil jeder Kauf und jeder Verkauf meistens zumindest verursacht Gebühren, und diese Gebühren, wenn man es zu oft macht, sind einfach sehr hoch. Mhm. Und das kann man sich sparen.
Definitiv.
Dabei. Okay. Und ja, der letzte, die letzte Börsenweisheit, die wir heute haben, ist meine Lieblingsbörsenweisheit.
Ah.
Und auch eine sehr kontroverse Börsenweisheit übrigens, denn es gibt ja, es erkläre ich gleich, und zwar, der Markt hat immer recht.
Ja.
Es gibt ja die sogenannte Markteffizienztheorie. Die genau das besagt. Und es gibt ja Menschen, die sind dafür, und es gibt Menschen, die sind dagegen, dass das so ist. Was heißt denn das?
Der Markt hat immer recht, muss man vielleicht von einer Seite betrachten, du kannst den Markt nicht schlagen. Es ist nicht möglich. Der Markt hat halt immer recht. Du kannst auf der richtigen Seite liegen, aber gegen den Markt zu spekulieren ist keine gute Idee, weil der Markt ist mächtiger als du. In der Theorie, beziehungsweise in den Anlagestrategien oder in der Aktienanalyse, sagte die technische Analyse von Aktien beschreibt die Philosophie, dass ein Kurs alle Informationen beinhaltet, die irgendwie verfügbar sind, existieren in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Börse gucke und ich sehe einen Aktienkurs, beinhaltet der alles. Es gibt nichts, was dieser Kurs nicht beinhaltet. Und deswegen ist beinhaltet, und ja, das drehe ich mich am Kreis. Also deswegen jetzt habe ich den Faden verloren. Professor Hastig. wo jogge ich wieder an? Hilf mir, Max. Ja, du auch, ne? Also, du kannst den Markt nicht schlagen. Der Kurs beinhaltet alle Informationen, die du brauchst, beziehungsweise die der Markt bereitstellt, in welcher Art und Weise. Und deswegen kannst du, dadurch, dass der Kurs schon alles beinhaltet, nicht schlauer sein als der Markt. Du kannst also nur den Kurs und damit die Informationen innerhalb dieses Kurses interpretieren und die richtigen Schlüsse für dich draus ziehen. Du kannst aber nicht besser sein als der Kurs, weil du nicht mehr Informationen hast als dieser
Interessanterweise
Kurs.
Interessanterweise gibt es ja immer wieder Menschen oder Gruppierungen oder Institutionen, die genau das versuchen. Ich glaube, das beste Beispiel vor ein paar Monaten war ja, als sich die Stonks-Gruppe auf Reddit verabredet hat, um GameStop zu posten. Das war ja ein klassischer Versuch,
ja,
genau das zu tun, oder?
Da, vom Prinzip schon. Das war der Versuch, über die Masse Kurse zu beeinflussen zugunsten der Masse. Also dadurch, dass es nämlich vorher schon alle wussten, war die Idee, wenn es alle wissen und wir den Kurs auch beeinflussen können, da können auch alle davon profitieren. Wir sind also dann schlauer als der Gesamtmarkt, weil wir den Markt damit beeinflussen. Hat aber auch nur bedingt funktioniert, weil die Leute ohne die Regeln getradet haben, die normalerweise an der Börse gelten. Ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen, in diverser Art und Weise, mit Stop-Loss, mit diesem, mit jedem, mit Kurs ziehen und so weiter, was auch zu den irren Schwankungen gefühlt haben. Also eine GameStop-Aktie, die irgendwie 300-400% oder noch mehr zugelegt hat, oder auch eine AMC, ne, diese Theater-Kino-Geschichte, wo sich die Kurse versiechfacht haben, das ist ja jenseits von Gut und Böse, das darf normalerweise gar nicht passieren. aber führte tatsächlich dazu, dass einige wenige sehr viel Geld verdient haben, aber leider die Masse nicht, weil die Masse von dieser Volatilität dieses Kurses oder dieser Kursbewegung erschlagen wurde. Die haben innerhalb der Gier, die wir vorhin angesprochen haben, gehofft, der Kurs geht weiter, 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 200, 300, 400, 500, 600%, hielten die Aktie auch, haben sie aber nicht verkauft. Und dann haben sie zugeguckt, wie der Fahrstuhl wieder auf die Etage 1, 2 und 3 zurückgefahren ist von 87 und haben das ganze Geld wieder verloren. Das heißt, nur einige wenige haben damit auf Dauer sehr viel Geld verdient und die meisten haben sehr viel Geld verloren, weil natürlich viele, wie ein Trend so ist, auch erst bei 300, 400, 500% Steigerung erst eingestiegen sind, weil die gesagt haben, yay, da geht ja richtig was. Und die, die da eingestiegen haben, sind die, die am meisten Verluste gemacht haben, logischerweise. Das ist also keine gute Idee. Du bist nicht schlauer als der Markt. Du kannst kurzfristig, können Einzelne sicherlich mehr Geld verdienen als der Markt. Und du kannst natürlich auch mehr Geld verdienen als der Markt im Schnitt, also als ein Index oder so sich im Durchschnitt entwickelt. Das ist damit aber auch nicht gemeint. Auf Dauer wird der Markt sich selbst regeln. Du kannst nicht schlauer sein als der Markt. Du kannst ihn kurzfristig vielleicht beeinflussen in eine gewisse Richtung. Das wäre es dann auch gewesen. Das regelt sich von selbst.
Aber die Weisheit ist ja nicht, du kannst den Markt nicht ändern, sondern nein, der Markt hat immer recht.
Der Markt hat immer recht,
genau. Was genau ist gemeint?
Der Markt hat immer recht. Das kennst du aus der, du bist ja kein Sportfreak, ne? Wenn du eine Tabelle von der Bundesliga siehst, der Spruch, die Tabelle lügt nicht. Das ist etwas Ähnliches. Du kannst die geilste Mannschaft sein der Welt, aber wenn du trotzdem auf Platz 17 steht, wird das irgendwelche Gründe haben, wenn du dann absteigst, ja? Mhm. Und so ist das an der Börse auch. Der Markt hat immer recht. Das heißt, egal wie sich der Kurs bewegt, ob er steigt oder fällt, dagegen kannst du nichts tun. Du kannst es nur mitmachen oder dich dagegen schützen ein Stück weit, aber du wirst diesen Verlust oder den Gewinn einfach auch für dich verbuchen müssen. Du wirst ihn nicht beeinflussen können. Mhm. Das heißt, gegen den Markt zu handeln ist keine gute Idee, sondern höre auf den Markt, guck, was er macht, finde ein Gespür dafür, was der Markt will. Wenn du den Markt also lesen kannst im Sinne der Kursbewegung und damit ein Stück weit auch die Börsenpsychologie dahinter verstehst, was passiert in der Massenpsychologie, hast du deutlich bessere Chancen, deine Kurse vorherzusagen nach oben wie nach unten, was in einer Trendfolgestrategie sehr von Vorteil ist, weil du natürlich dadurch Trend identifizieren kannst und auch weißt, wann sich so ein Trend vielleicht umkehrt, um rechtzeitig auszusteigen.
Ihr bekommt hier Weisheiten, ne? Also ich hoffe, ihr schreibt mit. Das ist der Hammer. Okay, ja, das waren unsere Top 10 Börsenweisheiten. Oh. Ich lese die nochmal vor. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Mm-hmm. As goes January, so goes the year. Nicht ins fallende Messer greifen. Buy on the rumor, sell on the fact. The trend is your friend. Stocks take the stairs up and the elevator down. Buy the dip. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Hin und her macht Taschen leer. Und der Markt hat immer recht. Also ich denke mal, wenn ihr das alles so...
Ja,
verstanden und aufgenommen habt, dann ist das schon eine große Hilfe.
Dann seid ihr sehr, sehr viel weiter als manch anderer.
Definitiv.
Also diese Liste mal kurz auszudrucken und irgendwie, weiß ich auch nicht, an den PC zu hängen, auch nur, weil ihr seid ja vielleicht noch gar nicht so weit, im Musterdepot so ein bisschen zu spielen und sich generell mit Aktien und Kursen und Charts auseinanderzusetzen. Wenn ihr das so ein bisschen beinhaltet, im Kopf behaltet, meine ich, dann seid ihr über 80% vorne vor den meisten, die in der Börsenpsychologie sozusagen die Masse darstellen.
Darauf lässt sich auch die heutige Hausaufgabe für euch ableiten.
Sie.
Achtet mal auf Trends.
Ja.
Schaut euch mal Charts an, ob ihr von diesen Börsenweisheiten, ob ihr die erkennt. Mhm. Ob ihr diese Muster identifizieren könnt, ob ihr euch auch erklären könnt, vielleicht sogar, warum das so ist. Ihr habt ja hoffentlich in eurem Musterdepot schon mal was gemacht. Wenn nicht, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne? Guckt doch einfach mal, seht ihr irgendwo einen Trend und wenn ja, springt doch mal drauf. Testet das einfach mal für euch.
Ja, wohlgemerkt im Musterdepot, noch nicht mit echtem Geld. Trends zu suchen und zu identifizieren gehört zu den Hauptaufgaben in Zukunft, wenn ihr an der Börse aktiv bleiben wollt. Es gibt natürlich noch gefühlt eine Million andere Strategien, aber die Trendfolge-Strategien ist die am einfachsten zu erlernende und auch natürlich die effektivste, weil nur wenn wir einem Trend folgen, der stark genug ist, verdienen wir auch entsprechend Geld, weil der Trend geht ja in unsere Richtung und das Momentum dieses Trendes machen wir uns sozusagen zunutze. Eure Aufgabe ist es also auch neben dem, was Max gerade sagte, sucht mal in den Charts, die ihr habt, Trends, egal wie lange, ob sie eine Woche dauern, einen Monat oder ein halbes Jahr, und versucht mal rauszufinden, zum Beispiel, wie es, ob diese Trends sich wiederholen. Also, wenn ihr einen Trend gefunden habt, der von September bis Oktober in irgendeiner Aktie geht und diese Aktie hat 10% gemacht in dieses Zeitraums, guckt mal zurück in den Charts von dieser Aktie, wie oft diese Aktie von September bis Oktober 10% in den letzten 10 Jahren gemacht hat. War das jetzt ein Zufall, dass es in diesem Jahr oder im letzten Jahr diese 10% gab? Oder hat diese Aktie das in 8 von 10 Jahren innerhalb dieser Zeit gemacht? Will sagen, Trends, die... Ne, andersrum, wenn wir uns die technische Analyse angucken, wir haben schon mal in einer letzten Folge darüber gesprochen und wir davon ausgehen, dass die Kurse alles beinhalten, dann gehen wir auch davon aus, dass zu bestimmten Zeitpunkten sich die Dinge wiederholen, weil wir an der Börse mit der Masse, mit der Psychologie arbeiten und die funktioniert in der Herde immer gleich. Wenn wir also bestimmte Punkte identifizieren können, von denen wir glauben, okay, hier setzt ein Trend ein, was ja eindeutig die Masse bestimmt hat, dass so ein Trend passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein gewisses Muster gab, warum dieser Trend eingesetzt hat. Und dieses Muster zu erkennen über die Vergangenheit und damit um sie in die Zukunft zu projizieren, ist die Aufgabe eines Traders. Also, wenn ihr Trends gefunden habt, fragt euch, wie ist der Trend zustande gekommen? Wie oft ist der schon gewesen in den letzten Jahren, Wochen, Monaten? Keine Ahnung, je nachdem, welchen Zeithorizont ihr euch anguckt. Spielt mal ein bisschen damit rum. Guckt euch die Aktien dazu an, die Branche, vielleicht den ganzen Markt, das entsprechende Jahr, die politische Lage. Ist der Trend immer nur 5 Wochen lang oder ist der mal 3 und mal 12 Wochen lang? Also, versucht diesen Trend mal auseinanderzunehmen und Muster zu finden in der Vergangenheit, wie oft er sich an welcher Stelle wiederholt hat oder sich dargestellt hat und was da vielleicht passiert ist oder nicht passiert ist. Was ist da vorhergegangen? Eine Periode der Schwäche, eine neutrale Periode. Also will sagen, diese Muster von Trends wiederzuerkennen, hilft euch sehr für die Zukunft. Guckt euch also Charts an, guckt euch die Vergangenheit an und schaut mal, ob ihr da Muster erkennt, die sich wiederholen über bestimmte Zeitperioden.
Immer wenn ich sowas erkenne, freue ich mich.
Das geht auch relativ leicht.
Und dann erkennt man, dass man ein bisschen was gelernt hat.
Auch das, natürlich einschlägige Programme an der Börse helfen dazu, natürlich sowas automatisch erkennen zu können. Aber wir wollen ja erstmal das geschulte Auge haben, das selber gewisse Trends erkennt. Und ja, das wird eure Aufgabe sein, mal ganz rudimentär, und befasst euch nicht mit Trends über Tagen oder Wochen, Wochen vielleicht schon, aber nicht über Tage. Also ein Trend, den ihr identifiziert, sollte mal wenigstens 4 Wochen sein oder länger andauern, weil es einfach eine große Zeitspanne ist, die ihr da innerhalb eines solchen Sägezahncharts überhaupt identifizieren könnt. Wenn ihr also einen Trend habt über mehrere Wochen oder Monate, dann guckt mal in die Vergangenheit, wie oft diese Aktie solche Trends hingelegt hat, in welchen Phasen, in welchen Monaten, und das hilft euch dann schon mal langfristig Trends zu erkennen. Spielt damit ein bisschen rum, um einfach ein Gefühl für Charts zu kriegen.
Kommen wir zu, wir haben eine Frage geschenkt bekommen, und zwar von Bastian K. aus B. Und Bastian K. aus B. schreibt: So, Depot ist da, Cash auch, woher weiß ich, was ich kaufen will? Thanks, Basti aus Berlin.
Ha, B. ist also Berlin, nicht Bielefeld.
Okay. Bielefeld gibt's ja auch nicht.
Richtig. Ja, das ist eine verdammt gute Frage und die lässt sich auch gar nicht so beantworten. Wir müssen, bevor wir diese Frage beantworten können, uns ja erstmal
die wichtigste Frage von allen stellen.
Die wichtigste Frage von allen stellen: Was will ich in welcher Zeit mit wie viel verdienen? Ganz genau. Diese Frage beinhaltet schon die rudimentären Ansätze einer jeden Strategie. Will sagen, wenn ich mir vornehme, mit 2.000 Euro Startkapital in 5 Jahren 2% Rendite zu machen, warum nicht, ist nicht besonders viel, aber wenn ich ein vorsichtiger Mensch bin, dann kann ich durchaus mir überlegen, festverzinsliche Wertpapiere zu kaufen oder Gold oder irgendwas, was nicht besonders volatil ist, dann passt es. Wenn ich mir aber vornehme in meiner Strategie, hey, ich will mit 1.000 Einsatz 30% in 3 Monaten verdienen, dann ist Gold vielleicht nicht ganz das richtige Instrument dazu. Dann müsste ich auf andere Derivate zurückgreifen. Die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Diese Frage, die müsst ihr euch stellen. Und da lasst euch bitte nicht von Gier leiten, sondern von der Realität. Was ist wirklich machbar? Und was ist unrealistisch?
Dann übrigens die nächste Folge komplett mit der Beantwortung dieser Frage.
Ja, tun wir das? Verbringen. Komplett? Naja, zumindest ein Stück weit. Also diese Frage solltet ihr euch beantworten. Was erwartet ihr von eurem Investment? Das steckt letztlich dahinter, weil nur wenn ihr diese Frage beantwortet und das auch wirklich messbar, Max sprach schon mal von Smart-Kriterien, wenn diese Frage smart beantwortet wurde, könnt ihr euer Investment überhaupt überprüfen. Erstmal wisst ihr überhaupt, was ihr auswählen wollt an Investment, dann daran orientiert ihr euch ja. Und im Weiteren könnt ihr euer Investment fortlaufend überprüfen. Ihr könnt den Einstieg überprüfen, ihr könnt den Fortgang des Investments überprüfen, auch den richtigen Ausstiegszeitpunkt im Sinne von Gewinne mitnehmen, ist noch keine Arm geworden, denn wenn ich mein Kursziel erreicht habe, meine Erwartungshaltung, dann ist mein Auftrag erfüllt, check, Mission completed und verkaufen und auf zum neuen Investment. Das beantwortet eben die Frage ganz, ganz rudimentär, wonach suche ich eigentlich und was genau suche ich speziell, also welche Aktie oder welchen Investmentfonds ich kaufe, das ist nur wieder etwas ganz, ganz, ganz Komplexes, was man so pauschal überhaupt nicht beantworten kann. Analog zu dem gerade gesagt haben, zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist ja schon mal, wenn ich die Vorstellung habe, ich will, weiß ich auch nicht, 5% im Jahr verdienen mit meinem Investment, dann kann ich mir Aktien suchen, zum Beispiel in Charts. Ich gucke mir Charts an und gucke mir, okay, von Januar bis Dezember, welche Aktie hat da im Schnitt immer 5, 6, 7, 10% gemacht? So, wenn ich das schon mal weiß für mich, dann habe ich schon mal eine gewisse Auswahl an Aktien, die meinen Kriterien Genüge tun. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Da kommen logischerweise nicht alle Aktien für in Frage. Also ich wähle ja schon mal einen gewissen Grad an Aktien aus. Und von diesen Aktien kann ich mich jetzt, die ich ausgewählt habe, diesen Formalkriterien schon mal genügen. Da gehe ich jetzt ins Detail und muss weitere Kriterien für mich definieren. Die da zum Beispiel lauten könnten, gut, es hat im letzten Jahr 10% gemacht, macht es denn auch im nächsten Jahr 10%? Oder ist es jetzt ein richtiger Zeitpunkt, überhaupt in eine Aktie einzusteigen? Oder ist der Markt gerade so doof und so unsicher, dass es vielleicht gerade gar kein richtiger Zeitpunkt ist? Oder kaufe ich lieber die Aktie, kaufe ich einen Optionsschein? Oder will ich mein Geld nicht lieber in einen Fonds anlegen, wo diese Aktie drin ist? Es gibt sehr, sehr viele Kriterien dahinter. Auch die Fundamentalanalyse im Übrigen, geht's diesem Unternehmen überhaupt gut, ja? Oder ist es schlecht aufgestellt, schreibt es gerade gar keine guten Zahlen mehr, sondern waren die Zahlen nur im letzten Jahr gut und dann haben sie irgendwie, weiß ich auch nicht, ging der CEO weg und die ganze Firmenpolitik war im Keller und jetzt schreibt die Aktie schlechte Zahlen oder gab es eine Wirtschaftskrise, wie beispielsweise jetzt durch Covid, wo es einigen Branchen nicht so gut ging, die es aber vor 2 Jahren hervorragend ging. All diese Sachen sind zu berücksichtigen, bevor ich das dann wirklich auswähle. Aber jetzt sind wir sehr, sehr tief in der Strategie, in Strategiefragen drin. Das machen wir alles im Laufe der nächsten Woche. Will also sagen, die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach. Aber die Beantwortung der Frage, was will ich in welcher Zeit mit wie viel verdienen, solltet ihr sofort machen, rot aufschreiben, dick, fett an den PC kleben. Und es für euch in ganz vielen nächtlichen Sitzungen, Tagessitzungen, Duschsessions und wann immer ihr zum Nachdenken kommt, solltet ihr überlegen, was ist es, was ihr von eurem Geld erwartet. Und davon solltet ihr nicht abrücken. Ihr solltet nicht, weil euch irgendjemand einen Börsentipp gibt oder ihr irgendwas liest oder hört in den Zeitungen Nachrichten, sonst wie sagen, ach nee, das klingt ja auch schön. Nee, jetzt will ich aber doch nicht 10% in einem Jahr, jetzt will ich irgendwie 20% im halben Jahr. Ich ändere das mal einfach. Bleibt bitte dabei, denn wenn ihr das für euch definiert habt, danach könnt ihr die Börsenstrategie auf die Beantwortung dieser Frage auslegen und danach handeln, weil darum geht's nachher bei der Strategie, dass wir eine gleichbleibende Abfolge von Entscheidungen treffen, die im Sinne eines Musters, einer Checkliste sozusagen uns immer dieselben Informationen liefert, wie ich etwas zu überprüfen habe und wie somit ich etwas am Markt filtern kann, was meinen Kriterien genügt.
Das Geile an Matthias ist ja, euch ist das bestimmt auch schon aufgefallen, wenn es um das Thema Börse geht. Er ist ja wie so ein Wissensautomat. Nur dass man keine Münze.
Ja, außer dass ich mich dauernd verhedder in irgendwelchen Sprüchen, weil ich so selten drüber rede.
Sondern man gibt ihm einen Kaffee und er redet und es ist ein unendlicher Wissensstrom quillt aus ihm heraus.
Das war doch nur Gelaber.
Es ist, ich glaube nicht, ob unsere Zuhörer das auch so sehen. Das war's auf jeden Fall für heute.
Yes.
Nächstes Mal reden wir über das Thema Strategien oder wir machen zumindest die Einleitung in das Thema Strategien. Und wie immer, das Schlusswort. Nee, diesmal habe ich das Schlusswort.
Ja,
hab so wenig geredet heute.
Ja.
Ihr Lieben, denkt daran, dass ihr uns Fragen stellen könnt, wenn ihr auf unsere Homepage www.siebenstellig.com beziehungsweise auf unsere Landingpage www.noch5jahre.de geht. Dort findet ihr alle wichtigen Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns an euren Hausaufgaben teilhaben lassen. Wir finden das ganz, ganz toll, wenn wir Berichte von euch bekommen. Da haben wir gerade letzte Woche haben wir viel gekriegt in diese Richtung, wo ihr uns erzählt, ja, was ihr so erreicht habt bisher, was ihr geschafft habt, was ihr gelernt habt, was ihr gemacht habt und was sich daraus für Probleme, Fragen und Gründe zur Freude ergeben. Teilt uns das gerne mit. Wir freuen uns da sehr drüber und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
So, das war's für heute. Folgt uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube für viel mehr Verwegenes zwischendurch. Und denkt daran, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist ganz was anderes. Bis zum nächsten Mal.